Wir möchten darauf hinweisen, dass die folgende Episode Themen wie Suizid und Suizidgedanken enthält. Wenn Ihnen dieses Thema nahe geht, bitten wir Sie, diese Folge zu überspringen. Wenn Sie darüber nachdenken, sich das Leben zu nehmen oder mit jemandem reden möchten, finden Sie Hilfe bei der Telefonseelsorge, anonym, kostenlos und rund um die Uhr erreichbar. Die Telefonnummern lauten 0800 111 0111 und 0800 111 0222.
Quo Vadis USA, der Podcast des Heidelberg Center for American Studies.
Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Quo Vadis USA, dem Podcast des Heidelberg Center for American Studies an der Universität Heidelberg. Mein Name ist Anja Schüler. Eine Uni, ein Buch, so lautet der Wettbewerb, den der Stifterverband und die Klaus-Schierer-Stiftung in Kooperation mit dem Zeit-Verlag zum 7. Mal bundesweit ausgeschrieben haben. Die Idee dahinter? Eine Hochschule kommt ins Gespräch, ihre Mitglieder tauschen sich zusammen mit der außeruniversitären Öffentlichkeit über ein gemeinsames Thema aus. Die Universität Heidelberg hat in diesem Jahr neben 8 weiteren Institutionen eine der begehrten Auszeichnungen gewonnen. Auf Initiative der verfassten Studierendenschaft und unter Beteiligung vieler Studierender wurde das Werk »Die Glasglocke« ausgewählt, der einzige Roman der amerikanischen Lyrikerin Sylvia Plath. Und auch wir wollen heute im HCA-Podcast über dieses Buch reden. Zu Gast ist mein Kollege Philipp Löffler. Er ist Senior Lecturer am HCA, lehrt amerikanische Literatur und Kulturgeschichte und forscht insbesondere zu den Schnittstellen zwischen Literatur, literarischen Märkten und höheren Bildungseinrichtungen. Herzlich willkommen zum HCA-Podcast.
Hallo, schön, dass ich da sein kann.
Ja, Sylvia Plaths »The Bell Jar«, »Die Glasglocke«. Worum geht es in diesem Buch?
Im Zentrum des Romans, da steht Esther Greenwood, das ist eine junge Frau, die aus der Gegend um Boston herumkommt, also in Massachusetts. Und die hat ein Stipendium gewonnen sozusagen, um bei einem Modemagazin in New York City, in Manhattan, 4 Wochen im Sommer zu verbringen und dort sozusagen eine Art von Volontariat, das auch subventioniert wird vom Verlag, zu absolvieren, zusammen mit 11 anderen ausgezeichneten Mitbewerberinnen in diesem Ausschreiben. Und damit beginnt das. Und die Idee ist so ein bisschen, dass sie da eine ganz außergewöhnliche Zeit hat, sowohl intellektuell als auch kulturell, wie auch menschlich und zwischenmenschlich. Und das setzt sie sehr unter Druck, wie man relativ schnell merkt in dem Roman. All das Verheißungsvolle, all die positiven Assoziationen, die mit dem Aufenthalt in New York zusammenhängen, die scheinen für sie eher eine Last zu sein. Und sie kämpft sich dann mehr schlecht als recht durch diese 4 Wochen, macht Begegnungen mit Männern, versucht sich mit ihren Kolleginnen am Arbeitsplatz irgendwie so gut wie möglich zu verstehen. Aber all das ist für sie wirklich eine große Bürde und sie wird unglücklich und sie fühlt sich beschränkt, fühlt sich mit einer Reihe von Erwartungsmomenten konfrontiert und eine bestimmten Art von stereotypisierten Form von Weiblichkeit, der sie nicht ganz gerecht werden kann oder auch möchte. Und im Endeffekt ist das Ende dieses Aufenthaltes, dieser 4 Wochen und ihre Rückkehr dann ins elterliche Haus im Suburbanen, also verlässt Manhattan wieder, dann auch der Auftakt zu einer Entwicklung persönlichkeitsmäßiger biografisch, den man wohl als Downward Spiral beschreiben kann. Sie wird depressiv, sie fühlt sich nicht anerkannt als das, was sie offenbar ist oder was sie sein möchte. Was das genau ist, das kann sie aber auch nicht so richtig sagen. Sie glaubt nur, dass das, was von ihr erwartet wird, die Rollenbilder, die zur Verfügung stehen, wirklich nicht die sind, die sie ausfüllen kann. Und dann ist es so, dass sie sich nochmal auf ein Schreibstipendium beworben hat und auch das Schreiben als Ausdruck ihres ganz individuellen Ichs ist sehr wichtig für sie. War eine große Hoffnung. Das bekommt sie nicht, sie wird abgelehnt und das besiegelt dann im Prinzip einen Kollaps, würde ich es nennen. Sie unternimmt verschiedene Versuche, sich selbst zu töten und kommt dann auch in psychotherapeutische Betreuung, psychiatrische Betreuung in einer Art und Weise, die wirklich auch für Leser und Leserinnen sehr unangenehm und schmerzhaft sein können. Also es ist also machtvolle Institutionen, die sehr viel, es ist eine Institution, die Psychiatrie, es sind verschiedene, die sie besucht, wo es ein ganz großes Hierarchiegefälle gibt zwischen behandelnden Ärzten und Ärztinnen und den Patienten. Und das zeigt sich natürlich in der Rhetorik, aber dann auch einfach in Maßnahmen, die die Esther erleiden muss, also Elektroschock vor allen Dingen. Im Endeffekt kommt sie dann scheinbar geheilt aus dieser Situation heraus, aber der Roman bleibt relativ ambivalent. Man weiß nicht, was mit ihr passiert. Es ist also ein großer Moment der Offenheit. So die große Verheißung des Sommers endet in einem sehr, sehr zwiespältigen, sehr, sehr, sehr düsteren Panorama eigentlich. Das ist so die Geschichte, die hinter dem Roman steht.
Ja, dieser Roman bewegt sich ja zwischen diesen beiden Polen. Einmal dieses als sehr glamourös empfundene Leben in New York und dann die Rückkehr nach Hause, die ja, würdest du sagen, in einer tiefen existenziellen Krise endet?
Auf jeden Fall ist es so. Das hat einerseits, glaube ich, damit zu tun, dass ihr Elternhaus ein Ort ist, in dem sie keinen Platz mehr hat. Also ihr Vater, der ist schon gestorben, die Mutter also verwitwet, die Mutter auch in einer bestimmten Art und Weise überfordert, mit dem Krankheitsbild ihrer Tochter umzugehen, währenddessen sie noch im Prinzip auch in der Trauer um ihren Mann so ein bisschen gefangen ist. Also sie ist eine überforderte Frau. Und dann ist es auch eine Art von suburbanem Leben mit einem Wertekanon, das eine ganz große Macht hat und auch das Individuum an die Grenzen des existenziellen Machbaren bringen kann. Also sie kehrt zurück. New York hat nicht geklappt. Und dann scheint es überhaupt nicht weiterzugehen. Ne? Und da verharrt der Roman dann in verschiedenen Momenten, die das Leiden und die Formen der oft auch sehr, sehr selbstreferenziell introvertierten Selbstbespiegelung der Protagonisten darstellen und zeigen. Also da ist dann auch nicht mehr so viel Handlung, spielt sehr viel in Klinikkontexten. Und ich meine, das ist natürlich ein Hinweis darauf, dass es auf ganz vielen Ebenen da um eine Krise geht, die ich als Ich-Krise oder als Identitätskrise vielleicht am ehesten bezeichnen würde, ja.
Ja, und es geht ja eigentlich auch wirklich um ihre Zukunft. Also die beruflichen Türen haben sich eher geschlossen. In die traditionelle Ehe mag sie auch nicht eintreten. Die Wissenschaft ist sich ja einig, dass der Roman autobiografische Züge trägt. Wer war Sylvia Plath? Was wissen wir über sie?
Ja, das ist erstmal total richtig. Also das wird einhellig so gelesen, das Buch als ein autobiografischer Ausdruck von einer bestimmten frühen Lebensphase. Sie wurde ja nur Anfang 30, also geboren 1930 in der Nähe in Boston, wohnte dann in der Nähe von Boston, wurde da groß, ist das Kind von zwei europäischen Einwanderern, Deutsch, Österreichisch, wenn ich das jetzt richtig erinnere, ich bin mir nicht ganz sicher. Jedenfalls ist es eine gut bürgerliche Mittelschicht mit durchaus akademischen Ambitionen. Sie ging dann auch auf ein Liberal Arts College, wo sie viele der Begegnungen machte, die dann auch als Erfahrungen in das Buch einflossen. Zum Beispiel auch der Freund, der erste Freund Buddy im Roman, den gibt es wirklich. Da gibt es Bezugspunkte auch zu den Ärzten. Dann gab es natürlich einige Momente, die was mit ihren Suizidgedanken zu tun haben, die dann also im realen Leben, sie tötete sich selbst, wie wir alle wissen, was auch postum natürlich auch irgendwie mit zu ihrem Ruhm beigetragen hat. Aber auch die verschiedenen Schritte bis hin zu diesem letzten Schritt, die sind relativ deutlich auch im Buch so zu lesen, sodass das Buch als Ganzes, und das hat sie auch in verschiedenen Briefen, auch in der Auseinandersetzung mit ihrem Mann, dem britischen Dichter Ted Hughes, immer wieder betont, dass das eine notwendige Auseinandersetzung mit sich selbst war. Also es ist dann Antrieb und Impuls, der vielleicht ein bisschen anders gelagert ist als in ihrer Lyrik, die auch durchaus autobiografisch ist, aber man hat durchaus dann einen therapeutischen, positiv therapeutischen Impuls, den da irgendwie das Schreiben mit erfüllt auch. Und so ist das natürlich ein fiktionaler Text, der aber ganz, ganz stark vermischt ist mit ihrem ganz realen Lebenskontext. Ja, also der Kontext der 50er Jahre Eisenhower und das Großwerden der Zeit.
Ja, das Interessante fand ich, als ich ein bisschen drüber gelesen habe, also das Buch ist vor genau 60 Jahren erschienen, 1963, aber nicht in den USA, sondern zuerst in England. Es hat gedauert, bis es in den USA erschienen ist.
Genau, ich glaube, Anfang der 70er erst in den USA. Das finde ich auch bezeichnend. Also die sind ja, Ted Hughes und Sylvia Plath sind Anfang der 60er Jahre, sind die nach Großbritannien dann auch gegangen. Zwei kleine Kinder, relativ kleine Kinder. Tochter lebt auch noch, wenn ich das, ja, und ich glaube, der Sohn begann auch Selbstmord, aber das nur als Randnotiz. Genau, sie sind nach Großbritannien gegangen. Der Roman wurde fertiggestellt, glaube ich, 1962 und im Winter, also Januar oder Februar 63, nahmen sie sich dann das Leben und kam dann zuerst in Großbritannien raus, wurde auch kaum so richtig wahrgenommen in den USA und dann 71 veröffentlicht, dann durchaus auch über die literaturwissenschaftliche akademische Rezeption und den verschiedenen intellektuellen, kulturellen Kontexten, die man so mit dem Second Wave Feminism in Verbindung bringt, dann erst recht viel später zu diesem ikonischen Werk. Ja.
Genau, es wurde dann ein ikonisches Werk, es wurde ein Kultbuch sozusagen für die neue Frauenbewegung, du hast es gerade eben erwähnt. Was hat dann am Ende dieses Buch für die Frauenbewegung so bedeutend gemacht? Und warum spricht es auch heute noch zu uns? Und wie spricht es heute zu uns?
Ich bin mir nicht sicher, ob jetzt alle, die hier zuhören, diesen Text Feminine Mystique von Betty Friedan kennen. Aber das ist ja ein Buch, das ganz, ganz analytisch, kritisch mit dem Frauenbild der 50er und 60er Jahre, das eigentlich kaum Flexibilität, kaum Selbstbestimmung, kaum Autonomie zuließ, hart ins Gericht ging und das sehr, sehr eindrücklich Szenen beschreibt, die man zum Beispiel auch in der Netflix-Serie Mad Men, wenn man so an das suburbane Leben denkt, vielleicht wiedererkennen mag, dass die Frau als Gefangene zeigt. Gefangene in einem Korsett von Erwartungen, aber auch Gefangene ganz physisch, geografisch, zu Hause. Ne? Das ist eine Separate Spheres Ideology, die da auch eine Rolle spielt. Das Gebuchtsein auf das Muttersein, also Kinder haben, das war klar. Und es ist ja auch, wie man in einem Buch sieht, was das ganz, ganz, ganz große Ängste und Abkehrmomente bei der Esther auslöst. All das ist was, das irgendwie einen Nerv getroffen hat in der expliziten Darstellung, die man da im Roman hat. Das sind ja auch wirklich sehr schonungslose analytische Passagen, wo sie dann sagt, ich will doch gar nicht verheiratet sein, ich will doch frei sein. Und alle sagen mir, du musst doch aber verheiratet sein. Und sie zwingen mich in ein Leben, das dann eben auch metaphorisch dann im Bild der Glasglocke dann auch gefasst wird, wo die Luft schlecht ist, wo keine Bewegungsfreiheit da ist, wo keine intellektuell-emotionale Selbstbestimmung stattfinden kann, wo man sich eingesperrt fühlt. Wenn man unter dieser Glasglocke sich sieht, dann ist man ja im Prinzip wie so ein kleines Tierchen, das von außen auch kontrolliert werden kann, auf das man draufschauen kann, das vielleicht sich so ein bisschen bewegen kann, das aber alles in allem einen ganz, ganz geringen Bewegungsradius hat. Und diese Begierde, selbst das Leben in die Hand zu nehmen, zu sagen, naja, vielleicht möchte ich aber eine andere Art von Paarbeziehung als diejenigen, die Form, die jetzt meine Eltern immer propagiert haben, vielleicht möchte ich meine sexuelle Identität so gestalten, dass sie vielleicht nicht ganz konform geht mit dieser 0815 Formel, die alle gelernt haben. Empfängnisverhütung zum Beispiel war ja auch was großes Thema im Roman, das aber eigentlich sehr verpönt war, gerade in diesem sehr stark katholisch geprägten Massachusetts. All das sind so Momente, die dann vielleicht auch jetzt so ein bisschen zu euphorisch retrospektiv dann im Zusammenhang mit den Befreiungsimpulsen der 60er Jahre dann aber dazu geführt haben, dass das Buch im Prinzip zu so einem Brennglas fast wurde, wo ganz verdichtet ein Bündel von Problemen dann diskutiert wurde, dass offenbar für sehr, sehr viele, vor allen Dingen weibliche Leserinnen, eine ganz, ganz konkrete Lebenswelt dargestellt hat. Das, glaube ich, ist ein starker Grund. Also das würde ich jetzt in dieser politisch-kulturellen Dimension als den stärksten Grund sehen. Ja.
Ja, und dafür ist die Glasglocke, du hast es gerade eben erwähnt, ein ganz starkes Bild. Man ist eingeengt, die Luft ist schlecht, man kann nicht richtig atmen und man ist wie unter einem Brennglas, alles beobachtet einen, man kommt nicht raus. Gleichzeitig aber, das ist auch vielleicht das wirklich sehr, sehr Dringliche dieses Bildes, merkt man, was um einen herum vorgeht. Man kann alles sehen, aber man kann nicht richtig teilnehmen.
Genau, genau. Also es ist diese Tatenlosigkeit auch, ne? Also die Einsicht und Einsicht in die eigenen Limitationen und das Bewusstsein, dass das, was einen limitiert, aber irgendwie so unverrückbar da ist, was dann natürlich zu diesem sehr tragischen Niedergang der ist da auch geführt. Ja gut, man weiß es nicht, kann wirklich, also sie geht ja aus der Klinik als sozusagen geheilte oder teilweise geheilte Person hervor, aber man weiß dann auch nicht so richtig, was mit ihr passiert. Ihre Freundin, die Joan, die begeht dann Selbstmord, obwohl sie eigentlich eine sehr stabile Charakterin irgendwie ist, auch die ganze Zeit sehr aufgeweckt wirkt. Also das sind alles so Sachen, die nicht jetzt uneingeschränkt optimistisch den Roman dann in seinem Schluss dann stehen lassen. Und was ich glaube, was dann, und das wäre vielleicht der zweite Punkt, den ich so bemerkenswert finde, so dieses Bewusstsein in die eigene Determiniertheit und das darüber sprechen können. Es ist nicht nur ein diffuses Gefühl von Gefangenschaft, sondern es ist was, das sehr, sehr differenziert im Roman dargestellt wird. Diese Ästhetik, die man mit dem Confessionalism bezeichnet. Also die Idee des Zeugnisablegens, des literarischen Zeugnisablegens. Und dafür bedarf es dann eben auch einer bestimmten Sprache, einer Kunstform im Prinzip, die sie beherrscht hat wie wenig andere. Und das, glaube ich, ist dann der zweite große Grund, der den Roman bis heute auch so faszinierend erscheinen lässt, weil da eine Sprachkraft ist, der man sich auch heute kaum entziehen kann. Es ist wirklich schmerzhaft, wenn man das liest. Und das ist so, da ist auch keine Ironie dabei. Das ist auch nicht so eine Form von so einer distanzierten Selbstreferenzialität, sondern das ist, wie gesagt, schonungslos und in der Klarheit, in der Sprache auch. Und diese Kombi von Zeitgeschichte, gesellschaftlicher Problemkonstellation, die viele, glaube ich, so erfahren haben, aber vielleicht nicht die Sprache hatten. Und dann dieser Confessional Style, der das so auf den Punkt bringt und das dann auch so wirkmächtig macht dadurch.
Also eine ganz starke Sprache, das hängt vielleicht auch ein bisschen damit zusammen, dass Plath ja vor allem Lyrikerin war. Ich habe es in der Anmoderation so ein bisschen erwähnt. Ich habe ein ganz interessantes Zitat von ihr gefunden. Sie hat einmal gesagt, ich will mit meinen Gedichten beim New Yorker ankommen und mit meinen Geschichten beim Ladies Home Journal. Das sind natürlich nun auch zwei starke Pole. Einmal das sozusagen das Literatenmagazin und das Hausfrauenmagazin, aber sie wollte eben für beide schreiben. Wie können wir diesen Roman, ihren einzigen Roman, in ihr Gesamtwerk einordnen?
Also das ist ein total tolles Zitat, weil es einerseits sehr viel, glaube ich, aussagt über die Sicht von Sylvia Plath auf sich selbst als Schriftstellerin, aber gleichzeitig auch eine Diagnose zulässt, das amerikanische literarische Feld der 50er und 60er Jahre als Ganzes betreffend. Und zwar, dass es eine bestimmte Form von Investment gibt oder für bestimmte Formen, ich muss den Plural verwenden, von literarischem Investment, die man tätigen kann als Autorin, um sich im Feld zu verorten. Das eine wäre zu sagen, man strebt an, eine Form der poetischen Avantgarde anzugehören und dementsprechend auch Texte zu schreiben, Gedichte, die für eine sehr, sehr, einer bestimmten Art und Weise elitäres, aber doch elitäres Publikum gedacht sind, die eine bestimmte intellektuelle literarische Vorbildung auch haben und bestimmte Moves als als Cutting Edge und als besonders literarisch wertvoll erkennen können, was zum Beispiel die im suburbanen Massachusetts lebende, Home Journal lesende Mutter von drei Kindern vielleicht eben nicht ist. Für die braucht es dann eben eine andere Sprache, die dann aber auch gleichzeitig dazu führt, dass man auch eine zweite Identität als Autorin annimmt, die wirklich dann auch Lichtjahre vom New Yorker weg ist. Und dass das beides geht, ist theoretisch richtig, aber wenige Autoren oder Autorinnen haben das Bedürfnis, beide Klaviaturen zu bespielen. Und ich glaube, der Grund dafür ist nicht, dass sie sagt, ich möchte auch den Massenmarkt, weil ich will auch Geld verdienen, sondern ich glaube, es ist die Einsicht, dass die Mütter von 2 oder 3 Kindern, die eben nicht in der Welt des New Yorkers verkehren, im Prinzip eigentlich diejenigen sind, die unter dem gesellschaftlichen Druck, den eben auch Esther Greenwood lebt und an dem sie scheitert, dass die der Mehrzahl sind und dass es da auch ein politisches Anliegen geben kann. Also es ist ja nicht nur ungefähr, dass sie dann auch so stark von feministischer Seite rezipiert wurde. Also ich glaube, da gibt es diesen künstlerischen Diskurs, wo es sehr viel um, naja, ein sehr, sehr, sehr nuanciertes, fein geschliffenes Vokabular geht, das auch nur eine Reihe, eine kleine Gruppe von Initiierten dann auch verstehen mag und dann aber auch das größere, durchaus auch gesellschaftlichere Anliegen zu einer breiten Leserschaft von Frauen zu sprechen, die eventuell oder zumindest ziemlich sicher gleiche Probleme, Hindernisse, Herausforderungen zu meistern haben oder vielleicht sogar an denen scheitern wie Blythe selbst oder ihre Protagonistin Esther Greenwood. Das wäre so mein Versuch, diese beiden Seiten in ihrem Werk auch einzuordnen.
Ja, für diesen Wettbewerb Eine Uni, ein Buch haben ja jetzt die Studierenden unserer Universität und die verfasste Studierendenschaft dieses Buch ausgewählt. Kannst du uns vielleicht sagen, warum? Wie spricht es noch zu uns heute?
Der Auswahlprozess ist natürlich ein komplexer. Ich glaube, da gab es eine Longlist, so wie ich das verstehe. Dann der Punkt ist, dass der Auswahlprozess in 2 Stufen verlief. Es gab eine Longlist, eine Shortlist und dann waren 3 Bücher noch übrig und man konnte dann eben wählen. Und das haben die dann getan und zwar ziemlich eindeutig für The Bell Jar. Ich weiß nicht, ob das in dem Bewusstsein geschah, dass das Buch immer noch zu uns spricht. Das scheint offenbar so gewesen zu sein. Aber wenn ich jetzt versuchen müsste zu sagen, warum, dann glaube ich, dass die Situation, in der man Esther Greenwood findet, gerade vielleicht dabei, die Uni abzuschließen, mit der Frage konfrontiert, was man denn mit seinem Leben jetzt anfängt. Anders vielleicht als in den 50er Jahren, dann überfordert mit einer bestimmten Form von Multioptionalität, die aber auch irgendwie einschüchternd und einschränkend sein kann. Und dann im Prinzip sich selbstbewusst in diese Welt des Berufs, in diese Welt der möglichen Familie, der möglichen Partnerschaften und Freundschaften zu begeben und dann ins soliden Stand zu haben. Ich glaube, das setzt viele unter Druck. Und natürlich gab es jetzt in den 50ern und 60ern nicht sowas wie Instagram und diese verschiedenen Social-Media-Kanäle. Aber die Art der Stereotypisierung, die wir über genau diese Medien finden, ist zumindest strukturell ziemlich analog zu dem, was auch im Roman The Bell Jar beschrieben wird. So finde ich zumindest, obwohl ich jetzt wirklich nicht sehr auf Social Media bin und auch mich nicht so richtig gut auskenne, aber so wie ich es wahrnehme, auch was ich bei meinen eigenen Kindern sehe, ist das doch sehr, sehr, sehr nah dran an dem, was wir machen, ne? Und ich würde auch behaupten, dass die Rolle der Frau, wie sie im Roman The Bell Jar kritisiert wird, einerseits und gleichzeitig gefordert wird in einer neuen Ausrichtung, andererseits, dass das was ist, das vielleicht nicht mehr an die Hindernisse geknüpft ist, die im Roman zur Darstellung kommen, aber die Frage, was es bedeutet, die eigene Identität als Mann oder als Frau oder als diverse Person zu entwerfen, das ist schon einschüchternd und kann vielen auch Angst machen. Und es ist nicht so einfach und selbstverständlich, wie man sich das vielleicht, glaube ich, manchmal einredet. Das, glaube ich, wäre so ein Bezugspunkt, wo ich dann doch glaube, deswegen ist der auch wichtig für junge Leser und Leserinnen. Ja.
Eine Uni, ein Buch. Vor 2 Wochen war die Auftaktveranstaltung. Auf welche Veranstaltung können wir uns dann im Wintersemester freuen? Du bietest auch was an, ne, zu Sylvia Plath.
Genau, also das wollte ich jetzt auch nochmal vielleicht in einem kurzen Moment der Self-Promotional Super-Attitude tun.
Ja, jetzt kommt der Werbespot.
Ja, nein, genau. Ich mache ein Seminar, das findet statt für Studierende der Anglistik und das Heidelberg Center for American Studies, das aber auch der allgemeinen Studierendenschaft im Rahmen jetzt dieser Eine Uni, ein Buch-Initiative offen stehen soll. Das Seminar trägt den Titel Sincerity and Authenticity in American Literature after 1945. Also es geht genau um diese Periode, also in der auch Platz stattfindet. Das ist natürlich Sincerity and Authenticity. Das ist natürlich ein Titel, den ich geklaut habe. Ist leider nicht mein eigener. Es ist bezieht sich auf ein Buch von dem großen Kulturkritiker Lionel Trilling. Buch kam raus, auch in den, ich glaube sogar 1950, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche. Vielleicht täusche ich mich, aber jedenfalls, das ist die Referenz. Und da geht es eben um literarische Formen der Authentizität, die Umsetzung der stilistischen Inszenierung, aber dann auch die gesellschaftlich-politischen Kontexte, in denen bestimmte Claims for Authenticity dann auch relevant werden können. Und neben Plath lesen eine ganze Menge, lesen wir auch Catch and Rye, natürlich ein ganz, ganz anderes, großes, ikonisches Buch dieser direkten Nachkriegsdekaden. Wir werden einen Roman lesen, einen Romanauszug, was sehr zeitgenössisch ist, auch von einem norwegischen Autor, kennen vielleicht einige, Karl-Ove Knausgård, der mit dem Label New Sincerity versehen wurde. Also es gibt also im Prinzip einen zeitgenössischen Ableger. Ben Lerner ist ein anderer amerikanischer Schriftsteller, zeitgenössisch, der auch in das Seminar reinfällt. Und dann gibt es eine ganze Reihe von literarischen Experimenten der sogenannten Beat Generation der 50er und 60er Jahre, die wir auch angucken werden. Es geht so ein bisschen darum, was sind die Sprachen der Authentizität, und das nicht nur deswegen, weil ich glaube, das ist wichtig und das ist, da mag vielleicht eine politische Bedeutung dabei sein, auch weil ich glaube, dass es literaturhistorisch so ein interessantes Phänomen ist, dass es Bücher gibt, wie das von Plath, das dann im Prinzip zu einem Zeitpunkt erscheint und dann auch Erfolg hat, wo doch man eigentlich an die postmodernistischen Schreibexperimente von John Barth oder Donald Barthelme oder sowas eher denkt und an diese metafiktionalen, fabulistischen Texte, die so gar nicht authentisch sind. Ne? Und diese Gleichzeitigkeit von Ironie, distanzierter Selbstbespiegelung und dann diesem Confessional Style. Ich finde das ein Spannungsverhältnis im literarischen Feld, das glaube ich, für nicht nur für mich, sondern auch für die Studierenden dann ganz spannend sein könnte. Und neben meinem Seminar wird es dann aber auch noch zum Beispiel den Lesekreis, in dem du ja mitmachst, und ein paar andere aus der Anglistik und HCA. Gibt es Kino-Events. Es gibt ja ist es Gwyneth Paltrow, die einmal Sylvia Plath spielt, ich glaube im gleichnamigen Film Sylvia, weiß nicht, ich glaube, der wird gezeigt. Und dann gibt es natürlich gerade auch jetzt im Zusammenhang mit den Life Sciences und dem eher medizinisch orientierten Fachspektrum oder Fächerspektrum, den es gibt, dann auch eine Auseinandersetzung mit diesen Psychiatrie-Zusammenhängen, die ich jetzt in meinem Gespräch mit dir nur ganz kurz angedeutet habe. Aber das ist auch eine sehr interdisziplinäre Debatte, die um das Buch sich entsponnen hat und immer noch sich vorschreibt, die, glaube ich, ganz, ganz spannend sein wird, auch in dem Versuch, diese vermeintliche Kluft zwischen den Humanities und den eher den harten Naturwissenschaften so ein bisschen geringer werden zu lassen. Ja.
Genau, du hast es gesagt, dieses Projekt Eine Uni, ein Buch soll eben die verschiedenen Disziplinen an der Universität zusammenbringen. Es soll aber auch natürlich die Mitglieder der Universität und die außeruniversitäre Öffentlichkeit zusammenbringen. Du hast jetzt viele Bestandteile des Programms rund um Sylvia Plaths Die Glasglocke bereits genannt. Sie sind auch schon angelaufen, du hast die Filmreihe erwähnt. Es gibt auch Lesungen in den Heidelberger Büchereien und an der Volkshochschule. So richtig wird es im neuen Semester losgehen. Wir werden dann einen Lesekreis hier am HCA haben, den hast du auch schon erwähnt. Wenn Sie das interessiert, liebe Hörerinnen und Hörer, dann finden Sie Informationen dazu auf der Website der verfassten Studierendenschaft der Universität Heidelberg und dann natürlich auch im Veranstaltungskalender der Universität. Wir hoffen, wir haben Sie mit diesem Gespräch etwas neugierig gemacht auf diese vielfältigen Aktivitäten, mit denen es im Oktober so richtig losgeht. Eine Uni, ein Buch. Herzlichen Dank nochmal an Philipp Löffler, Senior Lecturer am Heidelberg Center for American Studies. Er war heute mein Gast und ich fand es war ein ganz tolles Gespräch. Vielen Dank, Philipp.
Ich habe mich wirklich sehr gefreut und ich glaube, ich gucke jetzt gleich nochmal vielleicht in das Buch rein. Es ist ein Thema, das irgendwie nachhalt und irgendwie einen angeht. Ja, genau. Also wenn ich dazu beitragen konnte, dass das andere genauso empfinden, dann freue ich mich natürlich sehr.
Danke dir sehr. Und das war die aktuelle Ausgabe von Quo Vadis USA. Unser Podcast wird produziert vom Heidelberg Center for American Studies an der Universität Heidelberg mit freundlicher Unterstützung der Jacob Goldschurmann Stiftung. Mein Name ist Anja Schüler und ich bedanke mich herzlich bei Elena Brandau-Mecker für die technische Unterstützung und bei Ihnen für Ihr Interesse. Bald gibt es einen neuen HCA-Podcast. Bleiben Sie uns also treu und bleiben Sie gesund.